Willkommen auf den Wellen von Radio Prag zur Wochenschau, begrüßt Sie Markéta Maurová. Hier die wichtigsten Ereignisse der vergangenen Woche in Tschechien. Die Expertise des deutschen Rechtsexperten Jochen Frohwein über eventuelle Auswirkungen der sogenannten Beneš-Dekrete auf die angestrebte EU-Mitgliedschaft Tschechiens wurde am Montag dem Europäischen Parlament vorgelegt. Dem Gutachten zufolge sind die Dekrete kein juristisches Hindernis für den Beitritt und müssten daher auch nicht widerrufen werden. Die Analyse wurde in Tschechien überwiegend positiv aufgenommen. Der tschechische Außenminister Cyril Svoboda hat in Brüssel über die Kapitel Landwirtschaft, Haushalt und Wirtschaftswettbewerb verhandelt. Er betonte dabei, dass die Tschechische Republik in Bezug auf ihre künftige finanzielle Stellung in der EU nicht nachgeben wird. Des Weiteren hat er das Gutachten zu den Beneš-Dekreten begrüßt. Die Vorbereitung des NATO-Gipfeltreffens im November in Prag verläuft nach Einschätzung des Generalsekretärs der Allianz George Robertson und der von Außenminister Cyril Svoboda sowohl auf der Seite Tschechiens als auch seitens der NATO reibungslos. Beide Politiker waren zum Abschluss von Svobodas eintägigem Brüsselbesuch zusammengetroffen. Jaroslav Bureš, der ehemalige sozialdemokratische Justizminister, hat seine Wahlkampagne für die bevorstehende Präsidentschaftswahl gestartet. Er ist einer der Kandidaten, die die Sozialdemokratische Partei für den Posten des Staatsoberhauptes vorschlagen will. Die Tschechische Republik hat sich bisher noch nicht entschieden, ob sie sich an dem US-amerikanischen System der Raketenabwehr beteiligen wird. Diese Möglichkeit werde erwogen, sagte der tschechische Außenminister Cyril Svoboda vor Journalisten. Premier Wladimír Špidla und Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík sind nach Afghanistan gereist, um mit den dortigen Spitzenrepräsentanten über militärische und wirtschaftliche Zusammenarbeit zu verhandeln. Der tschechische Regierungschef bestätigte bei diesem Anlass, dass das in Afghanistan stationierte tschechische Feldlazarett zum Jahresende seine Tätigkeit beendet. Präsident Václav Havel hat den tschechischen Botschafter in Kasachstan Miroslav Andr von seinem Posten abberufen. In letzter Zeit hat es vermehrt Hinweise darauf gegeben, dass Andr mit Hilfe von Karel Srba, dem früheren Generalsekretär des tschechischen Außenamtes, in Kasachstan installiert worden sei. Wie Srba, der sich derzeit in Untersuchungshaft befindet, sei auch Andr dabei als Agent des Militärgeheimdienstes tätig gewesen. Der dritte BSE-Fall in Tschechien wurde durch einen Kontrolltest am Dienstag bestätigt. In dem Landwirtschaftsbetrieb Deblin bei Brnobrünn, aus dem das erkrankte Tier stammte, wurden unmittelbar darauf 12 Rinder getötet, bei denen die Seuche allerdings nicht festgestellt wurde. Am Donnerstag wurde dann jedoch das Auftreten der Rinderseuche bei einer weiteren Kuh registriert. Sie stammt aus dem Landwirtschaftsbetrieb Šestajovice in der Nähe von Prag. Endgültige Ergebnisse eines Kontrolltests sollen in der kommenden Woche vorliegen. Im Alter von 76 Jahren ist der populäre Schriftsteller und Drehbuchautor Miloš Mocoure gestorben. Er schrieb an die 15 Bücher einige Theaterstücke und zahlreiche Märchendrehbücher, zum Beispiel für die Fernsehserie Der fliegende Ferdinand oder den Film Das Mädchen auf dem Besenstiel. Soweit die Wochenschau. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung beim nachfolgenden Programm von Radio Prag. Aus dem Prager Studio begrüßt Sie jetzt Silja Schulteis zum Wochenendprogramm von Radio Prag, diesmal wieder mit den Rubriken Regionaljournal und Spaziergang durch Prag. Zu unserer ersten Rubrik. Diesmal, da es die erste Sendung im Monat ist, bringen wir wieder eine Fortsetzung der Quizreihe mit dem Titel Tschechische Inspiration. Diejenigen, die uns regelmäßig am Samstag hören, wissen bereits, dass wir über die schönsten Städte Tschechiens berichten, wie sie sich selbst mit Recht bezeichnen. Diesmal laden Sie Dagmar Keberlova und Katrin Sliva in die ostböhmische Stadt Hradec Králové Königsgrätz ein. Die Stadt Hradec Králové wird mit Recht als die Metropole Ostböhmens bezeichnet. Ihre typischen breiten, geraden Straßen, viel Raum und Grün überall erinnern einen vielleicht ein bisschen an die spanische Hauptstadt Madrid. Was im Vergleich zur südlichen Metropole fehlt, sind große Wasserbrunnen. Dafür hat Hradec Králové einen Fluss, der bekanntlich auch eine tolle Atmosphäre in einer Stadt schafft. Angenehm und ruhig, viele Radfahrer, man eilt nirgendwo hin. Für uns, die aus Prag anreisen, eine sehr entspannende Stimmung. vielleicht manchmal zu ruhig, erzählt uns unsere jüngere Begleiterin vom Informationszentrum der tschechischen Inspiration. Es sei eine der sichersten Städte Tschechiens, was sehr geschätzt wird. Aber junge Menschen nach Hradec zu locken gelingt nur schwer, da nur langsam neue Bars entstehen und wenn man am Abend über den wunderschön renovierten Hauptplatz spaziert, sei man allein, fügt sie etwas traurig hinzu. Wir essen aber gerade zu Mittag und um die Zeit ist es sehr lebendig. Menschen sitzen auf den Terrassen beim Mittagessen oder einem Bier.
Langsam nähern wir uns dem ersten Ort, den wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, zeigen möchten. Das Ostböhmische Museum Hradec Králové. Hier erwartet uns die Historikerin des Museums Zdena Lenderová, die Ihnen gerne 3 Regionaljournale lang über Hradec erzählen würde. Doch am interessantesten scheint mir das 20. Jahrhundert zu sein, weil es doch am nächsten an unserer Zeit dran ist und weil Hradec als Ganzes in dieser Zeit seine typische Gestalt bekam. Mit dieser Stadt sind untrennbar 2 Namen von Architekten verbunden, und zwar der von Jan Kotěra und seinem Schüler Josef Gočár. Dank dieser beiden Architekten, erzählt uns Historikerin Lenderová, wurde in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine Reihe von wertvollen Gebäuden geschaffen. Nach einem Regulierungsplan, über dessen Durchführung der damalige Bürgermeister František Ulrich Aufsicht nahm, ist ein modernes Stadtviertel entstanden, das mit dem Historischen verschmelzt. Da es den Nachfolgern dieser 2 berühmten Architekten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gelungen ist, die Stadt vor schädlichen Eingriffen zu schützen, konnte der historische Teil und das moderne Viertel von Gočár zu einer städtischen Denkmalschutzzone erklärt werden.
Auch das Gebäude des Museums, in dem wir gerade stehen, wurde von Jan Kotěra entworfen. Und durch einen Zufall, den das Leben so manches Mal mit sich bringt, wurde dieses Museum auch zu dem Ort, in dem der überwiegende Teil des Nachlasses Jan Kotěras in diesem Jahr gerettet werden konnte. Sie erinnern sich bestimmt, liebe Freunde, dass Tschechien im August von der Hochwasserkatastrophe ereilt wurde. Dabei wurden auch die meisten Archivalien des Archivs für Architektur des Nationalen Technischen Museums in Prag überschwemmt, bis auf diejenigen, die sich gerade auf einer Wanderausstellung befanden, so auch im Falle der Ausstellung über Jan Kotěras Lebenswerk. Aber lassen wir nun endlich die Historikerin Zdena Lenderová selbst zu Wort kommen.
Muzeum v Hradci Králové zahájilo po 3leté rekonstrukci svůj provoz a svoji činnost obrovskou výstavu.
Das Ostböhmische Museum hat seine Tätigkeit nach 3 Jahren umfassender Rekonstruktion mit der Ausstellung über das Lebenswerk des weltberühmten Architekten Kotěra im Mai diesen Jahres wieder aufgenommen. In dem Gebäude, das selbst nach Plänen von Kotěra gebaut wurde, wird eine Reihe seiner Entwürfe und Projekte präsentiert. Des Weiteren gibt es auch Entwürfe, die nie realisiert wurden. Da die Ausstellung für Hradec Králové bestimmt war, hat das Museum den Teil der Pläne und Projekte, die sich auf Bauten in Hradec beziehen, bedeutend erweitert. Alle Exponate dieser Ausstellung stammen aus dem Archiv für Architektur des Nationalen Technischen Museums in Prag.
Heute sind es plötzlich die einzigen, die noch existieren, sagt Zdena Lenderová. Dies wäre ihr nicht im schlimmsten Albtraum eingefallen.
Bohužel, dnes už můžeme na ty plány zde vystavené pohlížet trošku jako na unikáty.
Leider können wir die Pläne heute hier eigentlich als Unikate betrachten, weil bei den Überschwemmungen vor einigen Wochen in Prag das Archiv überflutet wurde und alles, was wir von Jan Kotěra dort hatten und nicht gerade an andere Museen ausgeliehen war, einige Tage unter Wasser stand. Bis heute ist nicht klar, ob davon etwas gerettet werden kann. Die vom Wasser durchweichten Exponate wurden sofort in Gefrierboxen eingelagert, damit der Zerstörungsprozess nicht sofort beginnen kann. Mit der Zeit werden dann die Pläne herausgenommen und Restauratoren werden versuchen, sie zu retten. Das Ergebnis ist alles andere als klar. Das Einzige, was wir heute mit Sicherheit sagen können, das, was wir jetzt hier in Hradec haben, das existiert. Mehr nicht.
Der Historikerin tut es heute leid, dass sie nicht mehr Exponate für Hradec ausgesucht hat. Sie verliert allerdings nicht die Hoffnung, dass die Rettung doch gelingt und die Menschen auch weiterhin die Möglichkeit haben werden, die originalen Werke von Jan Kotěra bewundern zu können.
aber nicht alle Besucher, die nach Hradec kommen, interessieren sich für Architektur. Vor allem nicht die Kinder, die ja ebenfalls nach Hradec kommen. Für sie und für alle, die Fische gern haben, bietet Hradec das größte Süßwasseraquarium in Mitteleuropa, das auf jeden Fall einen Besuch wert ist, auch wenn sie dort keine Haifische finden werden. Der Verwalter, Luboš Groch, führt sie durch seine Unterwasserwelt in Hradec.
Jsou tady celkem tři expozice, ta základní hlavní expozice je dole přímo v tom tunelu, tam nabízíme.
Es gibt hier drei Ausstellungen. Die Hauptausstellung ist unten, direkt im Tunnel, wo wir den Besuchern einen Blick in die Wasserwelt der Fische bieten. Die Fische leben in einem Behälter von ca. 130.000 Liter Wasser. Sie stammen meist aus Mittel- und Südamerika.
Zu den weiteren Teilen gehört dann noch ein Aquarium und ein Raum mit Filmprojektionen. Für Besucher besonders attraktiv ist die kleine Show, bei der ein Taucher sich unter die Fische mischt und diese füttert. Dies haben wir leider nicht beobachten können, aber vielleicht beim nächsten Mal.
Hradec ist eine sehr sportfreundliche Stadt, gut zum Radfahren geeignet, da um die Stadt herum, soweit das Auge reicht, keine Berge sind. Im Radfahren wird alljährlich ein Wettbewerb veranstaltet. Zum ersten Mal hingegen haben die Feiern der Königin Eliška stattgefunden. Mehr hierzu der Organisator Miroslav Franz.
Tak slavnosti královny Elišky pod tímto názvem se v Hradci Králové konají poprvé.
Die Feiern der Königin Eliška haben in Hradec unter diesem Namen zum ersten Mal stattgefunden. Auch wenn wir eine ähnliche Veranstaltung bereits vor 7 Jahren organisiert haben, wo wir das 770. Jubiläum der Stadt gefeiert haben. Damals umfasste das Programm unter anderem den Bau einer mittelalterlichen Stadt. Diesmal haben wir einen Tag den Schulen gewidmet, da wir glauben, dass die Geschichte, auf diese Art und Weise präsentiert, für Schüler sehr interessant sein kann. Andere Tage waren der breiten Öffentlichkeit zugänglich. Die Gesellschaft Faber hat das mittelalterliche Leben vorgeführt und dazu haben wir einen Markt der mittelalterlichen Handwerker organisiert. Nach der feierlichen Ankunft der Königin Eliška hat ein spektakulärer Ritterkampf stattgefunden.
Gleichzeitig hat in der Stadt ein Treffen der Partnerstädte von Hradec stattgefunden, mit Vertretern aus mehreren europäischen Ländern, die sich dabei dem Organisator zufolge gut amüsiert haben. Übergeben wir zum Schluss der Frau das Wort, die hinter dem ganzen Projekt der tschechischen Inspiration steht und die Sie bei uns schon hören konnten. Daniela Mandjáková lädt Sie zu folgenden Veranstaltungen im Herbst nach Hradec ein.
Takže Hradec, město plné kultury a skvělých zážitků, si určitě nenechá ujít, aby nepozval.
Die Stadt Hradec, die immer etwas zu bieten hat, möchte die Hörer von Radio Prag herzlich zu dem 5. Jahrgang des Musikfestivals Hradecké dny einladen, einem Festival der klassischen Musik, das heute beginnt und weitere 10 Tage andauern wird. Eine weitere Veranstaltung, die im Herbst stattfinden wird, ist der 8. Jahrgang des Festivals Jazz geht durch die Stadt, ein traditionelles internationales Jazzfestival. Dieses Jazzfestival hat von Jahr zu Jahr mehr zu bieten, bei den Konzerten herrscht eine angenehme Atmosphäre und man kann guten Wein trinken. Am Ende des Jahres findet dann auf dem sogenannten Großen Platz eine Feier statt, mit der sich die Bewohner vom alten Jahr verabschieden. Kommen Sie alle, Sie sind alle herzlich willkommen.
Und mit diesen Worten von Frau Mandjáková sind wir fast am Ende der heutigen Sendung angelangt. Nun noch die Gewinner der letzten Quizfrage vom letzten Monat. Die richtige Antwort lautete Zacharias von Neuhaus. Die ausgelosten Gewinner sind Walter Ripper aus Ingolstadt, Ronny Henze aus Sontheim und Wolfgang Ott aus Dosenheim. Und jetzt noch die heutige Quizfrage. Welchen zwei Architekten verdankt die Stadt Hradec Králové ihre heutige Gestalt? Die Antworten senden Sie bitte wie gewohnt auf die Adresse Radio Prag, Vinohradská 12, 120 99, Prag, Tschechische Republik. Am Mikrofon verabschieden sich und auf ein Wiederhören in 2 Wochen freuen sich
Katrin Sliva
und Dagmar Keberlova.
Weiter geht es jetzt mit der Rubrik Spaziergang durch Prag. Der Prager Stadtteil Wrschovice begeht in diesen Tagen gleich einige Jubiläen. Aus diesem Anlass wurde dort auch das Waldesmuseum wiedereröffnet, das unter anderem an den berühmten Industriellen und Kunstsammler Jindřich Waldes erinnert. Nach Wrschovice laden Sie im folgenden Spaziergang durch Prag Martina Schneibergova und Gerald Schubert ein.
Spaziergang durch Prag.
Im Jahre 1885 wurde die Gemeinde Wrschovice zum Marktflecken erhoben. Damals lebten dort ca. 7000 Einwohner und standen dort 313 Häuser. Wrschovice wurde bereits damals für eine Prager Vorstadt gehalten. Es verfügte über ein eigenes Infektionsspital, eine Mädchen- und eine Knabenschule, sogar einen Kindergarten, eine Kirche mit Pfarrei, einen Bahnhof, 10 Prunkstraßen und eine Bierbrauerei von hervorragendem Ruf. Wie entwickelte sich jedoch Wrschovice zu seiner heutigen Gestalt? Die Historikerin Pavla Státníková dazu.
Samozřejmě městský charakter získal až tak někdy na konci 19. na začátku 20. století, kdy vznikají ty secesní domy, třeba které jsou na Kodaňské, nebo tady v tom secesním domě jednom se nacházíme. A
einen städtischen Charakter hat Wrschovice ungefähr seit dem Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, als die ersten Jugendstilhäuser in der heutigen Kodaňská Straße oder auf dem heutigen Svatopluk-Čechplatz erbaut wurden. 1902 wurde Wrschovice zur Stadt erhoben. Wrschovice hat jedoch eine viel längere Geschichte. Als eine Siedlung wird es zum ersten Mal in einer Urkunde aus dem 12. Jahrhundert erwähnt. Da die Gemeinde am Bach Bocic lag, nehmen wir an, dass Menschen dort viel früher, schon in der Urzeit, wohnten. Es gibt übrigens auch archäologische Ausgrabungen, die beweisen, dass schon 5000 Jahre vor unserer Zeitrechnung auf dem Gebiet des heutigen Wrschovice Menschen lebten. Wrschovice liegt heute im 10. Prager Stadtbezirk. Vor 100 Jahren wurde Wrschovice zur Stadt erhoben. Im Rahmen der Feierlichkeiten dieses runden Jubiläums wurde im wiedereröffneten Waldesmuseum eine Ausstellung über die Geschichte der Gemeinde eröffnet. Dabei wurde die 100 Jahre alte Erklärung zitiert.
Der Erzherzog von Österreich, Großherzog von Krakau, Herzog von Lothringen, Salzburg, der Steiermark, Kärnten, der Kraina, Bukowina, Ober- und Niederschlesien etc. hat aus seiner königlichen und kaiserlichen Macht durch seinen Beschluss vom 2. März 1902 seinen treuen Marktflecken Wrschovice wegen seiner ordentlichen Gemeinde und seiner hervorragenden Entwicklung zur Stadt erhoben.
So ungefähr klang damals vor einem Jahrhundert die Zauberformel, die das Leben von Wrschovice bedeutend beeinflussen sollte. 20 Jahre später wurde Wrschovice eingemeindet und ist seitdem Bestandteil der Hauptstadt Prag. Seit diesem Moment sind jetzt 80 Jahre vergangen. Dies sind jedoch nicht die einzigen Jahrestage, die die Bewohner von Wrschovice in diesem Jahr feiern.
Bereits auf ein 120-jähriges Bestehen kann der Bahnhof Wrschovice zurückblicken, der die weitere industrielle Entwicklung in diesem Ort beeinflusste. Der Bahnhof wurde am 1. März 1882 in Betrieb genommen. Zu dieser Zeit wurde auch der Bau des Hauptgebäudes des Bahnhofs beendet. Allmählich entstanden hier weitere Gebäude, wie zum Beispiel ein Depot, das heutzutage allen Lokomotiven in Prag dient. Mit dem Bau des Bahnhofs sind viele Arbeiter nach Wrschovice gekommen, die sich dort schließlich niederließen. Dank der Bahn wurde Wrschovice damals nicht nur mit Prag, sondern auch mit zahlreichen anderen Städten in Böhmen verbunden. Den Einfluss der neu errichteten Bahnverbindung auf die Gemeinde bestätigte auch die Historikerin Pavla Státníková.
Die Eisenbahn als solche hat die umliegenden Gemeinden beeinflusst. Sie war jedoch für die Entwicklung von Vršovice nicht entscheidend. Entscheidend war die Beseitigung der Stadtmauer in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts und die fortdauernde Besiedlung außerhalb der Stadtmauern. Die Aufzählung der wichtigen Jubiläen des Prager Stadtteils Vršovice ist jedoch noch nicht zu Ende. Vor 100 Jahren, 1902, gründeten die Herren Jindřich Valdes und Hinek Putz eine Firma zur Herstellung kleiner Metallwaren. Die Firma Valdes Aspol, die die Prager Valdeska nannten, hatte ihren Sitz ursprünglich in Karlin. Nachdem die Produktion 1907 in neue Fabrikhallen in Vršovice übertragen wurde, zählte Valdeska bald zu den größten Produzenten der Welt in ihrem Bereich. Der Bürgermeister des 10. Prager Stadtbezirks, Karel Výrut, schätzt die Bedeutung der Fabrik für Vršovice sehr hoch ein.
Es gab eine Reihe von Unternehmern, die sich in Vršovice niederließen. Die Fabrik Valdeska war hier die wichtigste und bekannteste Firma. Meiner Meinung nach war Jindřich Valdes neben Tomáš Baťa überhaupt der bedeutendste tschechische Industrielle. Für Vršovice brachte Valdes Engagement viele Vorteile mit sich. So trug Valdes beispielsweise finanziell zur Errichtung der Bahnstrecke nach Strašnice oder zum Bau des Fußballstadions bei und war ein hochgeachteter Mäzen und Kunstsammler.
Den Namen des Unternehmers Jindřich Valdes trägt auch das Museum, das vorige Woche in denselben Räumlichkeiten eröffnet wurde, wo Jindřich Valdes einst ein Museum für Kleiderverschlüsse und Druckknöpfe errichtete. Nach den Worten des Bürgermeisters Karel Výrut war ein solches Museum weltweit einzigartig. Die damaligen Exponate hingen mit der Produktion der Fabrik Valdes eng zusammen. Dieses Museum existierte jedoch nur bis zum Zweiten Weltkrieg. Jindřich Valdes wurde ins KZ verschleppt, ein Teil der Exponate aus seinem Museum ist nicht verloren gegangen und befindet sich heute im nordböhmischen Jablonec nad Nisou, Gablonz, im dortigen Glasmuseum. Das wiedereröffnete Valdes-Museum ist jedoch kein Museum im Sinne einer wissenschaftlichen Institution, wie Bürgermeister Výrut bemerkte.
Es wird eher ein Ausstellungssaal und nicht ein Museum mit einer ständigen Exposition sein, das über einen wissenschaftlichen Rat verfügt, der sich mit der Tätigkeit des Museums beschäftigen würde. So haben wir es nicht konzipiert. Die Räumlichkeiten werden zu Ausstellungszwecken dienen. In Vršovice hat bislang ein solcher Ausstellungssaal gefehlt.
Zurzeit kann man sich im Jindřich Valdes Museum in einer Ausstellung über die Geschichte von Vršovice mit den Anfängen der Gemeinde, deren spätere Entwicklung mit Sehenswürdigkeiten sowie den Bauprojekten bekannt machen, die noch geplant werden. Im Museum wird auch ein Originalgemälde von František Kupka gezeigt, der das spätere Markenzeichen der Firma Valdes darstellt. Den Bürgermeister Karel Výrut, der selbst auch einige Bücher über Prag schrieb, fragte ich danach, ob er in den Chroniken seines Stadtbezirks auch kuriose Geschichten fand. Eine davon ist mit dem bis heute berühmten Fußballclub Bohemians verbunden.
Als einst die Fußballmannschaft AFK Vršovice nach Australien reiste, war der Name des Clubs AFK Vršovice für die dortigen Fans kaum auszusprechen. So tauften sie die Mannschaft aus Prag einfach Bohemians. Da diese Auslandsreise sehr erfolgreich war, beschloss der Fußballverband, dass der Club den Namen Bohemians behalten darf. Und so heißen unsere Kicker seit 1927 Bohemians. Ihre Australienreise ist mit noch einer lustigen Geschichte verbunden. Einer der dortigen Minister wollte damals dem tschechoslowakischen Staatspräsidenten Tomáš Garrigue Masaryk eine Freude machen und schickte ihm über die Mannschaft Bohemians zwei Kängurus. Die Fußballer aus Roschowice kamen mit den beiden geschenkten Tieren auf die Prager Burg zu Präsident Masaryk, aber der Präsident soll gesagt haben, dass er sich im Schloss Lani, wo er oft weilte, mit Pferden begnüge. Sie sollten die Kängurus mit nach Roschowice nehmen. Und so kam der Fußballclub zu seinem etwas exotischen Wappen mit den Kängurus.
Mit der Geschichte über die Herkunft des Wappens des Prager Fußballclubs Bohemians beenden wir unsere Stippvisite im 10. Prager Stadtbezirk im Stadtteil Wrschowice, der dieses Jahr mehrere Jubiläen feiert. Für Ihre Aufmerksamkeit bedanken sich
Gerald Schubert
und Martina Schneiberkova.
Soweit, verehrte Hörerinnen und Hörer, das Samstagsprogramm von Radio Prag. Im Namen aller Beteiligten verabschiedet sich am Mikrofon Silja Schulteis. Sie hörten Radio Prag, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz, a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.